uns an drei Begegnungen mit Jesus, über welche die Evangelien berichten, erinnern. Und alle drei Berichte haben etwas miteinander gemeinsam. Und ich denke, ihr werdet es leicht herausfinden. Die erste Geschichte, die finden wir in Markus, Markus 9, 17 bis 27. Markus 9, 17 bis 27. Einer aus der Menge sprach: Rabbi, ich bin mit meinem Sohn hergekommen und wollte ihn zu dir bringen. Er kann nicht sprechen, weil er von einem bösen Geist besessen ist. Und immer wenn dieser Geist ihn packt, zerrt er ihn zu Boden. Er hat dann Schaum vor dem Mund, knirscht mit den Zähnen und wird ganz starr. Ich habe deine Jünger gebeten, ihn auszutreiben, aber sie konnten es nicht. Was seid ihr nur für ein ungläubiges Geschlecht, sagte Jesus zu ihnen. Wie lange muss ich denn noch bei euch sein? Wie lange muss ich euch bloß noch ertragen? Bringt den Jungen zu mir. Sie brachten den Jungen zu ihm. Als der böse Geist Jesus sah, schüttelte er den Jungen mit so heftigen Krämpfen, dass er hinfiel und sich mit Schaum vor dem Mund auf der Erde wälzte. Wie lange hat er das schon? Fragte Jesus den Vater. Von klein auf, antwortete dieser. Und oft hat der Geist ihn schon ins Feuer oder ins Wasser geworfen, weil er ihn umbringen wollte. Aber wenn du etwas kannst, dann hab Erbarmen mit uns und hilf uns. Wenn du etwas kannst, erwiderte Jesus, was soll das heißen? Für den, der Gott vertraut, ist alles möglich. Da schrie der Vater des Jungen: Ich vertraue ja, hilf du meinem Unglauben ab. Als Jesus sah, dass immer mehr Leute zusammenliefen, bedrohte er den bösen Geist. Du stummer und tauber Geist, sagte er, ich befehle dir, aus diesem Jungen auszufahren und nie wieder zurückzukommen. Da schrie der Geist anhaltend auf, zerrte den Jungen wie wild hin und her und verließ ihn schließlich. Der Junge lag regungslos da, sodass die meisten dachten, er sei gestorben. Doch Jesus fasste ihn bei der Hand und richtete ihn auf. Da stand der Junge auf. Das war die eine Begebenheit. Und jetzt lese ich aus Matthäus, Kapitel 11, 2 bis 6. Johannes der Täufer hörte im Gefängnis vom Wirken des Messias und schickte einige seiner Jünger zu ihm. Er ließ ihn fragen: Bist du wirklich der, der kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten? Jesus gab ihnen zur Antwort: Geht zu Johannes und berichtet ihm, was ihr hört und seht. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote werden auferweckt. Armen wird gute Botschaft verkündigt. Und glücklich zu nennen ist der, der nicht an mir irre wird. Und die dritte Begebenheit steht in Johannesevangelium, Kapitel 20. Vers 24 bis 29. Thomas, der auch Zwilling genannt wurde, einer der zwölf, war nicht dabei gewesen, als Jesus zu den Jüngern gekommen war. Die anderen erklärten ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Doch Thomas erwiderte: Erst muss ich die Wundmale der Nägel in seinen Händen sehen und mit meinen Fingern berühren und meine Hand in seine durchbohrte Seite legen. Vorher glaube ich das keinesfalls. 8 Tage später waren seine Jünger wieder beisammen. Diesmal war auch Thomas dabei. Die Türen waren verschlossen, doch plötzlich stand Jesus genau wie zuvor in ihrer Mitte und sagte: Friede sei mit euch. Dann wandte er sich an Thomas und sagte: Leg deinen Finger hier auf die Stelle und sieh dir meine Hände an. Gib deine Hand her und lege sie in meine Seite. Und sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Mein Herr und mein Gott, gab Thomas ihm dazu Antwort. Jesus erwiderte: Du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glücklich zu nennen sind die, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. So, war ein bisschen mehr Text als sonst. Was ist denn nun das Gemeinsame an diesen drei Begebenheiten? Der Zweifel am Glauben. Ja, du hast es auf den Punkt gebracht. Dankeschön. Der Zweifel am Glauben, der Zweifel an Jesus, an seiner Vollmacht, an seiner Gottessohnschaft, an seiner Person. Drei ähnliche Begebenheiten, aber bei genauerem Hinsehen doch ganz unterschiedlich. Da ist zum einen der Vater dieses epileptischen Sohnes. Er kennt Jesus noch nicht. Aber er liebt sein Kind. Er hat vielleicht schon alles Mögliche ausprobiert. Er war bei Ärzten, bei Priestern. Die haben vielleicht Diäten verordnet. Sie haben möglicherweise Bäder verordnet. Reinigungszeremonien mit Räucherwerk, um die Geister auszutreiben. Gebete, spezielle formulierte Gebete. Nichts hat geholfen. Nichts konnte dem Sohn sein schweres Leiden nehmen. Und mit dieser Erfahrung ist es für uns vollkommen verständlich, dass dieser Vater, dieser leidgeprüfte Vater, seine flehende Bitte an Jesus mit dem Zusatz versieht: Hilf uns, wenn du kannst. Johannes der Täufer in der zweiten Geschichte, er war hingegen durch verwandtschaftliche Beziehungen mit Jesus verbunden. Also er war auch selbst ein gottgeweihter Mann, ein sogenannter Asket, also jemand, der auf ganz viele lebensnotwendige Dinge verzichtet, sich nur von dem Allernötigsten ernährt, in der Wüste lebt und seinem Körper hart zusetzt mit dem Ziel, dass er Gott in einer tieferen Weise erfährt und dass er Gottes Geist in einer tieferen Weise reden hört, als wenn er ein normales Leben führen würde. Johannes muss schon von seiner Mutter Elisabeth erfahren haben, dass dieser etwas jüngere Cousin oder Großcousin Jesus der Auserwählte Gottes ist, der Messias. Und dann ist ja noch diese Begegnung bei der Taufe von Jesus am Jordan gewesen. Da war diese Stimme Gottes. Dies ist mein geliebter Sohn, auf den sollt ihr hören. Da war der Heilige Geist in Gestalt einer Taube zu sehen. Also das alles hat Johannes ja erlebt. Und nun kommt diese Frage, bist du es, der da kommen soll? Warum fragt Johannes das denn noch? Er weiß es doch. Ja, das ist richtig. Nur seine persönliche Situation hat sich zum Schlechten gewendet. Anfänglich hatte Johannes geistlich einen Riesenerfolg. Ich musste irgendwie an den Evangelist Billy Graham denken. Wow, Gott gebraucht mich. Meine Predigten, die treffen die Zuhörer mitten ins Herz. Hunderte kommen zum Glauben und übergeben ihr Leben an Gott. Und das war auch bei Johannes so. Sie bereuten ihr gottloses Leben. Sie ließen sich von ihm in aller Öffentlichkeit taufen. Und nun, ein paar Monate später, da ist dieses Missionswerk des Johannes in der Krise. Denn der Leiter, der sitzt im Knast. Einige wenige Mitarbeiter sind ihm noch geblieben. Und dann kommt diese Frage aus dem Gefängnis heraus. Frag doch mal bitte den Jesus, bist du wirklich der von Gott gesandte Messias? Hier sind es Zweifel, die eigentlich wieder das bessere Wissen sind, aus einer persönlichen Frustration heraus oder auch, weil Johannes sich alles ein bisschen anders vorgestellt hat. Wenn der Messias unter uns ist, dann wird sich alles ändern und dann kann es nicht sein, dass noch ein Gottesmann ins Gefängnis gesperrt wird. Dagegen müsste der Messias etwas unternehmen. Und schließlich Thomas. Ja, wir haben jetzt vorhin sehr schön die ganzen Jünger mal wiederholt und Thomas ist auch einer davon. Er hat Jesus sehr intensiv kennengelernt. Er zweifelt sicherlich nicht an der Person Jesu und daran, dass er der Messias war. Aber Tote werden eben nicht wieder lebendig. Und an Thomas zeigt sich, die Jünger sind kein Traumtänzerclub oder wie soll ich das nennen, sie sind Realisten. Mit beiden Beinen stehen sie auf der Erde. Auch die Jünger Jesu haben die menschliche Vernunft als Grundprinzip ihres Denkens. Und Thomas lässt sich intellektuell nicht über den Tisch ziehen. Er verfügt über ein gesundes Maß an Skepsis. Er schließt ja auch gar nicht aus, dass Gott ein solch riesiges Wunder tun würde, was man noch nie gehört hat. Ein Toter wird von selber wieder lebendig. Das gibt es ja nicht. Aber dieses Wunder wäre eben so groß, dass dem Thomas Zeugenaussagen als Beleg nicht genügen. Thomas möchte auf empirischem Weg überzeugt werden. Empirisch, also durch seine eigenen Sinne, durch das Hören und Sehen, durch seine eigenen Erfahrungen. Dreimal also Zweifel. Was bedeutet eigentlich unser Wort Zweifel? Zweifel ist so ein zusammengesetztes Wort aus dem Zahlwort 2 und eigentlich heißt es Zwiefalt, also da steckt Falte drin, zwei Falten. Und das ist so ähnlich wie Einfalt, das kennt ihr ja, oder auch wie die Dreifaltigkeit. Was ist Einfalt? Ich möchte es mal hier demonstrieren. Einfalt heißt, eine Sache ist so, wie sie ist. Ne, dieses Blatt ist blau, ganz klar, logisch. Gibt es eigentlich nichts dran zu rütteln. Aber manchmal führt der erste Eindruck nicht zu richtigen Ergebnissen. Deswegen ist für uns ein einfältiger Mensch eigentlich ein dummer Mensch, weil er nicht nachfragt, weil er nicht nachprüft. Und der Zweifler, der sozusagen die zweite Falte sucht, der würde jetzt hier dieses Blatt untersuchen und stellt fest, ups, da ist ja eine Falte und faltet es auf und siehe da, es ist gar nicht nur blau, es ist auch grün. Ja. Das ist also dann der Zweifel. Der Zweifel zeigt also, es ist nicht unbedingt ein Abfall vom Glauben oder Entscheidung für den Unglauben, es ist eher so ein Ringen um die Wahrheit, die Auseinandersetzung zwischen Glaube und Unglaube. Was ist denn jetzt wahr? Das macht die Sache natürlich komplizierter. Und interessanterweise, wenn es um den Glauben geht, fordert Jesus uns zur Einfalt auf. Zur Einfalt. Wir sollen Gott einfach glauben, was er sagt. Und dann können wir auch glauben, dass Jesus als bereits Gestorbener wieder lebendig geworden ist, durch die geschlossene Wand oder die geschlossene Tür in den Raum tritt, sich zu erkennen gibt, dass man ihn dennoch anfassen kann, weil er einen Körper hat. Und er dennoch diese Wundmale hat, eigentlich lauter Widersprüchlichkeiten. Ja, wir haben an diesen drei verschiedenen Personen gesehen, dass Zweifel an Jesus, Zweifel an Gott, je nach Persönlichkeit und Situation des Betroffenen unterschiedliche Hintergründe haben können. Und das ist ja auch bei jedem von uns so. Ich denke mal, dass jeder von uns auch so seine Zweifel hat. Auch wenn wir glauben, haben wir so unsere Zweifel an manchen Dingen. Und je nach persönlichem Charakter, nach persönlicher Situation, prägt sich das auf die eine oder andere Weise aus. Es gibt auch unterschiedliche Ursachen des Zweifels und das möchte ich mit euch in einem zweiten Schritt etwas genauer untersuchen. Jetzt kommen auch die versprochenen griechischen Wörter. Also, gehen wir gleich mal zum Thomas, der hat ja intellektuelle Zweifel. Und da gibt es in diesem Text, den ich gerade gelesen habe, gar kein eigenes Wort für das Verb zweifeln, sondern es ist mehr so umschrieben als Bedingung formuliert. Thomas sagt, erst muss ich die Wundmale der Nägel in seinen Händen sehen und mit meinen Fingern berühren und meine Hand in seine durchbohrte Seite legen. Vorher glaube ich das keinesfalls. Also das Verb ist hier glauben. Vorher glaube ich das keinesfalls. Und das ist dann halt verneint, also das Nicht-Glauben. Für Glauben steht hier das übliche Verb pisteuo. Und ein Wort für Zweifel kommt hier gar nicht vor. Also ist Thomas wirklich der Zweifler, als den man ihn immer so kennt, der Zweifler Thomas? Ich finde, für mich ist er eigentlich jemand, der einfach das nur genauer prüfen will, mit seinen eigenen Sinnen, also empirisch, erleben, damit er dann letztendlich glauben kann. Er wünscht sich ja zu glauben. Tja, mit seinen Sinnen möchte er es erleben. Mit unseren Sinnen ist das allerdings so eine Sache. Wer von euch hat schon mal versucht, an einem schönen Tag, so um die Mittagszeit, mal zum Himmel hinaufzuschauen, um die Sterne zu sehen? Ja, da können wir nur lachen, ne? Heißt denn, dass die Sterne sind nicht an ihrem Platz um die Mittagszeit? Doch, die sind schon da, aber meine Sinne schaffen es nicht, bei der Helligkeit der Atmosphäre dann noch das schwache Licht der Sterne zu sehen. Die kommen also erst dann raus, wenn die Helligkeit abnimmt. Übrigens auch, wenn es mal das ganz seltene Ereignis einer Sonnenfinsternis gibt, einer totalen, dann kommen tatsächlich, vorausgesetzt es ist nicht wolkig, kommen mitten am Tag die Sterne heraus. Sie sind zu sehen. Also sie sind immer da, aber unsere Sinne können sie nicht immer wahrnehmen. Wir können uns also nur bedingt auf unsere Sinne verlassen. Augustinus, ein skeptischer junger Mann der Spätantike, der sich lange Zeit gewehrt hat gegen den christlichen Glauben und dann sich doch bekehrt hat und mit 33 Jahren taufen ließ, der hat mal geschrieben: Im Sinnlichen befangen kann der Mensch das Geistige nicht erfassen. Oder, ich formuliere es mal anders, wenn du die Welt Gottes jederzeit und völlig mit deinen Augen sehen könntest und verstehen könntest, dann wäre das eigentlich nicht Gott und dann wäre das nicht Gottes Welt. Gott und seine Welt, sie müssen doch größer sein als unsere Erfahrungsmöglichkeiten. Denn es ist ja Gott, der Ewige, der Allmächtige. Und auch die anderen Jünger, die dabei waren, die können das ja auch nicht verstehen, was da geschieht. Die Türen sind fest verschlossen und plötzlich ist Jesus da und grüßt sie. Das entspricht eben nicht unserem Weltbild. Diese intellektuellen Zweifel sind also was ganz Natürliches. Sie zeigen die Unterschiedlichkeit zwischen unseren Lebenserfahrungen und den Möglichkeiten von Gottes Welt auf. Und das ist ganz wichtig, dass wir uns das klar machen. Denn wenn du zum Beispiel für jemanden beten möchtest, der schwer krank ist, der vielleicht so krank ist, dass auch die moderne Medizin an ihre Grenzen gekommen ist und letztendlich die Ärzte nur noch bedenklich den Kopf hin und her neigen. Und wenn du dann denkst, ich will für den beten, dass Gott ein Wunder tut, Gott kann doch alles, dann ist sofort auch gleichzeitig der Zweifel da. Und dann denkst du sofort, ja, kann er es wirklich oder will er es wirklich? Und wir kommen in einen Konflikt zwischen unserer Erfahrung und dem Glauben. Und ich denke, das haben wir alle schon mal so erlebt. Und das ist auch nichts Unnatürliches. Ich möchte noch ein weiteres Wort uns vorstellen. Jetzt kommt nämlich mal das eigentliche griechische Wort für Zweifeln und das heißt Distazo. Distazo, das klingt so ähnlich wie Distanz und daher kommt auch unser Wort Distanz. Das kommt von Distazo, das heißt nämlich sich zurückhalten, zögern, Distanz halten. Und dazu noch eine weitere kleine Geschichte, dann wissen wir, was da mit Distazo gemeint ist. Steht in Matthäus 14, 22 bis 31. Gleich darauf nötigte Jesus seine Jünger, ins Boot zu steigen und an das gegenüberliegende Ufer vorauszufahren. Er wollte inzwischen die Leute nach Hause schicken. Nachdem er sich von der Menge verabschiedet hatte, stieg er auf den Berg, um ungestört beten zu können. Beim Einbruch der Dunkelheit war Jesus allein an Land. Das Boot war schon mitten auf dem See und hatte schwer mit den Wellen zu kämpfen, weil ein starker Gegenwind aufgekommen war. Im letzten Viertel der Nacht kam er dann zu ihnen. Er ging über den See. Als die Jünger ihn auf dem Wasser gehen sahen, schrien sie vor Entsetzen auf: Es ist ein Gespenst! Sofort rief er ihnen zu: Erschreckt nicht, ich bin's. Habt keine Angst.
Da wagte es Petrus und sagte: Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Komm, sagte Jesus. Da stieg Petrus aus dem Boot und ging auf dem Wasser auf Jesus zu. Doch als er merkte, wie stark der Wind war, bekam er es mit der Angst zu tun. Er fing an zu sinken und schrie: Herr, rette mich! Sofort streckte Jesus ihm die Hand hin und hielt ihn fest. Du Kleingläubiger, sagte er, warum hast du gezweifelt? Und hier das letzte Wort, das ist unser Distazo. Und der Satz heißt: Warum hast du gezweifelt? Eis ti edistasas. Also, wer hätte von uns denn da nicht gezweifelt oder gezögert, wäre da nicht auf Distanz gegangen? Allerdings hat Jesus das ja auch gar nicht verlangt vom guten Simon Petrus. Aber er ist auf seine Bitte gern eingegangen. Herr, wenn du es wirklich bist, dann lass mich auf dem Wasser zu dir kommen. Und Jesus sagt einfach nur: Komm. Und dass es dann dem Petrus Himmel Angst wird, das kann ich gut verstehen. Stellen wir uns vor, es ist ja nicht nur so, dass er jetzt irgendwann denkt: Huch, was mache ich hier, wo bin ich hier? Wenn es wirklich so ist, dass die beiden auf dem Wasser laufen und dass da Wellen sind, dann schwankt ja der Boden auch noch, der Untergrund. Das heißt, man muss praktisch sein Gleichgewicht behalten, so wie wenn man jetzt Stand-up-Paddling macht bei einem auf dem bewegten See. Das allein ist ja schon unheimlich schwierig, und dass der Petrus dann Angst bekommt und keinen sicheren Stand mehr hat, ist klar. Okay, was der Petrus hier im Großen erlebt, haben vielleicht wir auch schon mal im Kleinen erlebt, wenn wir so den Eindruck haben: Gott spricht jetzt zu mir, zu meinem Herzen, tu jetzt mal diesen Glaubensschritt. Du weißt, du darfst jetzt von Gott einen mutigen Glaubensschritt tun und du zögerst, du zweifelst, weil es einen besonderen Mut erfordert, das Aufgeben von Sicherheit. Ich denke zum Beispiel dran, stellen wir uns vor, wir sind jetzt in einem sehr, sehr schwierigen Verhältnis zu irgendeiner Person, vielleicht zu einem Vorgesetzten oder zu einem Familienmitglied oder zum Nachbarn, und jetzt sagt Gott: Jetzt geh mal zu dem hin und tue ihm etwas ganz besonders Gutes. Bring ihm mal ein Geschenk, bring ihm liebe Worte, was auch immer. Oh nee, will ich nicht. Ich mache mich lächerlich. Ich kriege dann eine negative Reaktion zurück und so. Also solche Glaubensproben, Glaubensschritte, die gibt es schon auch in unserem Leben. Und Jesus sagt dann: Komm. Und irgendwann, während wir das tun, wird uns vielleicht auch Himmelangst. Ich möchte mal gerade eine halbe Minute lang nichts sagen und euch Gelegenheit geben, mal zu überlegen: Gibt es in meinem Leben gerade auch so eine Situation? Wir haben jetzt gesprochen über intellektuelle Zweifel oder Zweifel, die mit unserer Erfahrung begründet sind, wo die Erfahrung gegen den Glauben spricht. Wir haben jetzt mit einem Zögern, über ein Zögern gesprochen, dass wir uns nicht trauen, eine bestimmte Sache zu tun und da vielleicht auch so am Ringen sind mit Gottes Stimme in unserem Herzen. Und zum Schluss möchte ich euch noch eine dritte Art des Zweifelns vorstellen. Und da habe ich dazu ein kleines Gleichnis gefunden. Es steht nicht in der Bibel, sondern es ist ein philosophisches Gleichnis aus dem Mittelalter und besteht aus nur zwei Sätzen. Ein Esel steht zwischen zwei gleich großen und gleich weit entfernten Heuhaufen. Er verhungert schließlich. weil er sich nicht entscheiden kann, welchen er fressen soll. Von dieser Art des Zweifels ist im Jakobusbrief 1,5-8 die Rede. Da schreibt nämlich Jakobus: Wenn jemand von euch nicht weiß, wie er das tun soll, dann darf er Gott um diese Weisheit bitten. Er wird sie ihm ohne weiteres geben und ihm deshalb keine Vorwürfe machen, denn er gibt allen gern. Doch wenn er diese Bitte vorbringt, soll er das mit Gottvertrauen tun und sich keinen Zweifeln hingeben. Ein Zweifler ist nämlich wie eine vom Wind gepeitschte, hin und her wogende Meereswelle. Ein solcher Mensch kann nicht erwarten, etwas vom Herrn zu empfangen. Er ist in sich gespalten und unbeständig in allem, was er unternimmt. Ich habe jahrelang, eigentlich immer, angenommen, fälschlicherweise, auch hier wären solche intellektuellen Zweifel gemeint. Also die Unsicherheit, ob ich den Aussagen der Bibel oder den Aussagen von Jesus glauben kann. Aber, jetzt komme ich nochmal aufs Griechische, hier steht ein besonderer Begriff. Das Verb diakrino, was hier verwendet wird, bedeutet nämlich ursprünglich im Streit mit jemandem liegen und später dann auch im Streit mit sich selbst sein. Und dann gibt es hier noch ein Adjektiv, das heißt die Psychos. Und ihr kennt alle die Psyche, das ist ja die Seele. Und das Wort die ist wieder zwei, also so eine zweifache Seele oder in der Seele gespalten sein. Wir könnten also die Stelle im Jakobusbrief so übersetzen: Ein Mensch, der nicht weiß, was er will, wird wie die Wellen vom jeweiligen Wind hin und her getrieben. Er hat in seinem Leben keine Richtung und kein Ziel. Er ist unbeständig, unzuverlässig und so kann sein Leben nicht gelingen, so wie Gott es ihm gerne ermöglichen würde. Oder nochmal mit diesem mittelalterlichen Gleichnis: Ein solcher Mensch ist wirklich ein Esel, der schließlich verhungert, weil er sich nicht für einen der beiden Heuhaufen entscheiden kann. Ja, ihr Lieben, der eine Heuhaufen ist sozusagen die Welt ohne Gott, der andere ist Gottes Reich. Der eine Heuhaufen ist der geistliche Mensch, der auf Christus ausgerichtet ist und durch den Glauben und das Erfülltwerden mit dem Heiligen Geist neu geworden ist, der neue Mensch. Und der andere Heuhaufen ist das alte Ich mit seinen lange eingeübten Verhaltensweisen, mit dem altbekannten Ich drehe mich um mich selbst. Und was springt für mich dabei raus? Bei Martin Luther wurde das alte Ich mit dem Begriff das Fleisch übersetzt und das andere wäre der Geist. Ist insofern ein bisschen irreführend, weil es hier nicht um Körper gegen Seele geht, sondern es geht um alten Mensch gegen neuen Mensch. Und auch das Fleisch kann sehr seelisch sein, also die Gedanken und Gefühle können durchaus fleischlich sein, wie auch der Körper durchaus auch geistlich sein kann. Jedenfalls könnte es uns auch heute leicht so gehen wie diesem Esel, denn der weltliche Heuhaufen ist ja immer in Sichtweise und sieht vielleicht auch manchmal verführerisch aus. Und andererseits will ich doch auch als Christ leben und Jesus nachfolgen. Und ihr kennt alle im Buch der Offenbarung diese 7 Sendschreiben an verschiedene Gemeinden. Und diese letzte Gemeinde, an die hier Jesus eine Botschaft schickt durch den Johannes und durch den Engel, ist dann die Gemeinde in Laodicea. Und dieser Gemeinde lässt er ausrichten: Ich kenne dein Tun und weiß, dass du weder heiß noch kalt bist, wenn du doch das eine oder andere wärst. Doch du bist lau, weder heiß noch kalt. Darum werde ich dich aus meinem Mund ausspucken. Für mich ist das immer erstaunlich, das zu lesen. Es scheint Jesus lieber zu sein, wenn jemand klar nach den weltlichen Maßstäben lebt. Also irgendwie so, ne, altes Leben, Sex, Drugs and Rock'n'Roll oder so etwas. Als wenn er dann so Kompromisse zwischen weltlich und geistlich sucht, dann ist er nämlich lau. Und da Kann sich jeder von uns fragen, wie ist es mit mir? Halte ich mich an das, was Jesus sagt, oder orientiere ich mich an dem, was in der Welt als richtig gilt? Oder neige ich mal zu dem, mal zu jenem und bin eigentlich innerlich zweigeteilt, also die Psychos? Dann komme ich in diesem Leben nicht voran und meine Seele verhungert letzten Endes. Jesus sagt zu uns, selig sind die ein reines Herz haben, sie werden Gott schauen. Wir bekommen es in Kino, Fernsehfilmen, Serien unablässig zu sehen und zu hören. Solche Menschen sind interessant, sie werden interessant dargestellt, die ein doppeltes Spiel spielen. Also auf der einen Seite über jemand lästern und dann wieder Best Friend sein. Auf der einen Seite in einer Ehe leben, in einer Beziehung Treue vorgeben, aber andererseits sich doch mal einen Seitensprung erlauben und so weiter. Auf der einen Seite ein braver Bürger, auf der anderen Seite irgendwie jemand, der illegale Sachen macht. Wir lernen am Modell. Halte ich mich jetzt an Jesus und die Bibel oder an die weltlichen Maßstäbe? Ich fasse zusammen, wie ist Jesus mit den Zweiflern umgegangen? Als der Vater des epileptischen Sohnes Zweifel an der Vollmacht Jesu äußert, fragt Jesus nach, glaubst du mir jetzt oder nicht? Und der Vater, der schreit seine Verzweiflung hinaus, sagt, ich glaube ja, aber bitte hilf meinem Unglauben. Und diese Bitte erhört Jesus. Als Thomas zur falschen Zeit am falschen Ort ist und den auferstandenen Herrn verpasst, bekommt er von Jesus ganz persönlich eine zweite Chance. Jesus hilft ihm zu glauben. Und über Johannes den Täufer sagt Jesus zwar ein hartes Wort, er sagt nämlich, er wird der Kleinste sein im Himmelreich, aber er sagt doch, dass auch Johannes der Täufer im Himmelreich, im Reich Gottes ist. Wenn jemand also den Glauben hat, wenn jemand weiß, dass Jesus der Sohn Gottes ist, soll er auch fest bleiben im Glauben, auch wenn Lebenskrisen kommen. Halten wir also fest, Zweifel, die daher kommen, dass uns die Wunder in Gottes Welt schwer vorstellbar sind, sie möchte Jesus uns liebevoll nehmen. Auch dem Petrus reicht er die Hand. Er zieht ihn da wieder heraus aus dem schwankenden Wasser. Zweifel aber in dem Sinne, dass du dich nicht entscheiden kannst zwischen Gottes Angebot und dem Angebot dieser Welt, die werden dich lähmen. Die führen zum Stillstand und letzten Endes wirst du verhungern wie ein Esel, wenn du dich nicht klar für eine Seite entscheidest. Es macht keinen Sinn, zwischen Gottes Reich und der Welt hin und her zu springen. Jesus sagt, solche Christen und Gemeinden sind wie laues Wasser, das er wieder aus seinem Mund ausspucken wird. Lasst uns darum den Weg Gottes ganz gehen. Und wenn uns der Mut einmal verlässt, lasst uns darum beten, dass der Herr uns das gibt, was wir brauchen, um Glaubensschritte zu tun.